Wie schon vorhin gehört, steht uns als Gemeinde demnächst ein größerer Umbau bevor. Und nehmen wir mal an, wir hätten alle Baumaterialien, sehr gute Qualität, von allem reichlich vorhanden. Wir hätten das passende Equipment, alle Werkzeuge, die notwendig sind, wären auch da. Ja, es wären sogar genug Leute da und jemand, der sie anleitet. Es wäre quasi alles da. Was könnte jetzt noch die Qualität dieser Arbeit beeinträchtigen? Was könnte jetzt noch die Qualität dieser Arbeit beeinträchtigen? Vielleicht für die Frauen, dass sie das besser nachvollziehen können. Das gleiche Beispiel können wir auf die Küche anwenden. Da möchte ich jemand zum Beispiel eine Schwarzwälder Kirschtorte machen. Alle Zutaten wären da. Auch hier Schüsseln, Backblech, Mixer und. Küchenwerkzeuge. Auch derjenige, der die Arbeit tut. Und er hat diese Kirschtorte sogar schon einige Male gemacht. Was könnte jetzt noch die Qualität dieses Kunstwerks mindern? Sowohl auf der Baustelle als auch in der Küche wird spätestens nach der Fertigstellung sichtbar, mit was für einer Haltung, mit was für einer Einstellung diese Person an ihre Arbeit herangegangen ist. Es wird sich zeigen, was für eine Motivation dahinter stand. Ja, und diese wird dann für den Erfolg eben ausschlaggebend sein, ob es gut oder schlecht ist. Auf der Baustelle nennt man das Pfusch und es erzeugt sehr viel Unmut und Zorn und manchmal auch Nacharbeit oder Kosten verursacht es. In der Küche ist man da gnädiger und man lässt sich schmecken. Ja, optisch ist sie vielleicht nicht ganz so gut gelungen. Wenn es dann zur Konditorei geht, dann wird es natürlich schwieriger, aber ansonsten ja, genießt man sie genauso. Ja, ihr habt schon bestimmt gemerkt, auf was ich hinaus möchte, um was es heute gehen soll, nämlich um die richtige Haltung, um die richtige Einstellung zu all den Dingen, die wir tun und den Menschen, denen wir begegnen. Das ist nämlich das Thema, um das heute geht. Deshalb heißt der Titel meiner Predigt, die richtige Haltung eines Dieners im Angesicht der Ewigkeit. Der Hauptgedanke soll uns leiten, wie gewinne ich die richtige Haltung zum Dienen? Und wir sind eben ja jetzt im 1. Thessalonicher und ich darf euch heute die ersten 12 Verse des zweiten Kapitels auslegen. Wir lesen das erste Brief an Thessalonicher, Kapitel 2, von 1 bis 12. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nie Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr danach, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben und wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Vielleicht wisst ihr jetzt, warum ich das mit der Haltung als Schwerpunkt genommen habe. Und so wollen wir uns heute zuerst grundsätzliche Gedanken machen. Warum eine richtige Haltung, ganz gleich was wir tun oder mit wem wir es zu tun haben, nicht nur wichtig, sondern sehr wichtig, ja, entscheidend ist. Des Weiteren wollen wir uns falsche Einstellungen, falsche Haltungsweisen in diesem Text anschauen, um zu sehen, wie abstoßend, ja, wie dumm diese sind und eben, dass wir mit ihnen alles kaputt machen und zerstören können. Und als Letztes wollen wir die richtige, unserem Herrn wohlgefällige Herzenshaltung aufgreifen, hervorheben und auch verinnerlichen. Zunächst aber mal kurz zum groben Inhalt, zur Helikopteransicht dieses Textes. Ja, in diesen 12 Versen gibt Paulus einen ausführlichen Rückblick auf seinen Dienst, auf seine Botschaft, auf seinen Lebensstil, aber vor allem, was dieser Text immer wieder zur Geltung bringt, auf die Haltung, auf die Grundhaltung, warum er das Ganze tat und wie er es tat. Ja, wie das leider manchmal so im Leben ist, kaum geht die Tür zu, der Telefonhörer wird hingelegt und jemand verabschiedet sich, wird über die Person oder über deren Inhalt, über deren Meinung, entweder positiv oder negativ geredet. Es ist leider oft so. Ja, und deshalb ist es so stark, auch davon auszugehen, dass es bei Paulus so war. Und deshalb gab es auch, ja, höchstwahrscheinlich Kritiker, die falsche Aussagen gegen ihn erhoben haben. Übrigens, wenn ich hier kurz einwerfen darf, damit müssen Männer und Frauen in Verantwortung eigentlich immer leben. Dass sie zu Unrecht beschuldigt werden, angeklagt, vielleicht auch schlecht über sie geredet. Opfer können Eltern, jugendliche Kinder sein, aber auch Vorgesetzte im Beruf, Älteste einer Gemeinde, Jugendleiter, Teenie-Leiter, Hauskreisleiter. Einfach jeder, der in Verantwortung steht, muss damit auch rechnen, ja, falsche Anklagen bzw. Kritik ausgesetzt zu werden. Also, Paulus bekommt hier wahrscheinlich aus zweiter Hand mit. Er wurde ja nicht besonders sanft von einigen Leuten in dieser Gemeinde angefasst. Und es war natürlich falsch, jemanden zu beschuldigen. Das wollen wir hier auch nochmal sagen. Jemanden, von dem man vielleicht nur Annahmen hatte, wo man nichts Sicheres wusste. Und deshalb muss er hier einige Dinge klarstellen. Das hört sich manchmal nach Verteidigung an. Zum Beispiel im zweiten Korintherbrief ist es tatsächlich eine Verteidigungsanschrift. Da gibt es einiges an Verteidigung. Und hier hört es sich auch manchmal so an. Aber es ging ihm nicht um seine Person. Es ging ihm nicht darum, dass er keinen Schaden nimmt, sondern es ging ihm tatsächlich, dass das Evangelium, dass kein falsches Bild, kein falsches Licht aufs Evangelium, auf die Verkündigung des Evangeliums gelegt wird. Und deshalb tritt er dem auch ganz hier motiviert entgegen und will klarstellen, dass seine Motivation rein und klar war und echt war. Ja, Paulus erinnert eben diese vorbildliche Gemeinde, die wir das letzte Mal gehört haben, dass sie eine war, die trotzdem Kritiker in ihren Reihen hatten, erinnert sie an seine unermüdliche Arbeit, an seinen hingebungsvollen Dienst, an seine rechtschaffene Haltung und eben auch ja, daran, dass er im Dienst des Reiches Gottes war. Und dabei übertreibt er auch nicht, wenn er sagt, oder er hat auch kein abgehobenes Selbstbewusstsein, wenn er sagt, dass er heilig, gerecht und untadelig unter ihnen gewesen war. Er und seine Silvanus und Timotheus, die bei ihm waren. Und er sagt hier im Vers 1, obwohl sie zuvor in Philippi gelitten und misshandelt worden waren, hatten sie trotzdem Freude, den Thessalonichern eben diese frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, des Retters, zu verkünden, unter viel Kampf. Das heißt, von innen kennen wir Ängste, von außen Anfeindungen, das ist uns nicht unbekannt. Und das waren die denkbar schlechtesten Bedingungen. Ja, und so gipfelte eben dieser Besuch in Thessalonich mit, das können wir auch nachlesen, Apostelgeschichte 17, Vers 5, so endete er. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drängten auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. So endet eben diese Geschichte, sein Beisein in Thessalonich. Und jetzt kommt eben dieser Brief, nachdem Timotheus da war und gute Rückmeldung über sie gegeben hat. Und deshalb bezieht er sich eben drauf und sagt, denn ihr wisst oder wie ihr wisst, kommt immer wieder in diesem Brief vor. So, jetzt aber zu unserem ersten Punkt. Bevor wir uns bewusst machen wollen, warum die richtige Herzenshaltung so wichtig ist, wollen wir mal kurz feststellen, was eine Haltung ist. Oder ja, vereinfacht gesagt ist eine Haltung immer die tiefste innere Herzenseinstellung zu einer Sache oder zu einer Person. Mit welchem Herzen ich einer Sache oder einer Person begegne, wie ich ihr entgegentrete. Deshalb kommt auch eine Haltung immer aus dem Herzen. Sie ist sozusagen der Kern oder der Ursprung einer Sache. Warum ist die richtige Haltung, also richtig im Sinn von ehrlich, aufopfernd, fleißig, gütig, warum ist diese richtige Haltung entscheidend und ausschlaggebend? Ja, für den Dienst des Evangeliums, aber auch für alles andere, was wir so tun im Alltag, weil es das Salz ist, das dem Gericht seinen Geschmack gibt. Habt ihr schon mal ein Gericht ohne Salz gegessen? Vielleicht hat es jemand mal vergessen. Kuchen. Okay, da kann man es noch verkraften. Aber ich habe nach einem Gericht gefragt. Also scheußlich. Ich habe es mal gegessen. Es schmeckt einfach scheußlich. Und wenn zu wenig Salz ist, dann kann man es schon noch essen. Aber ohne Salz, nee, würde ich auch niemandem empfehlen. Und so ist es, so kann man sich das ungefähr vorstellen, dass eben eine falsche Haltung so wie eine Suppe oder wie ein Gericht ohne Salz ist. Ja, genauso unnütz ist auch eine gute Tat, eine Arbeit, ein Dienst, eine Spende, eine Gastfreundschaft. Ja, sogar ein Fußballspiel mit einer falschen Haltung. Wenn jemand lustlos, das heißt mit einer Null-Bock-Einstellung, auf dem Spielfeld steht, herumsteht, dann schadet er der Mannschaft. Er hilft ihr nicht, er schadet ihr. Sie sind vielleicht genauso viele, er ist da, aber seine Gegenwart hilft niemand. Wenn sich jemand pro forma entschuldigt, ohne es zu bereuen oder dass es ihm leid tut, dann nennen wir es Heuchelei. Und es ist nichts anderes, als dass er oder sie sich mit einer falschen Haltung aus der Affäre ziehen möchte. Merkt ihr, es ist die falsche Haltung im Herzen, die man gegenüber den Dingen oder den Menschen hat. Wenn man die Aufforderung Jesu liest, komplett durch die ganzen Evangelien hindurch, dann fällt immer eins auf. Er zielt immer und er appelliert immer an unsere Herzenshaltung. Ob es um Versöhnlichkeit geht, um Almosen, Gebet, Fasten, Versuchung und, und. Also wir wollen feststellen, was wir sind, also quasi der Charakter, der aus dieser Herzenshaltung entspringt, was wir sind, ist weitaus wichtiger, als was wir sagen mögen. Das heißt, unser unbewusster Einfluss ist größer und herausragender als unser bewusster Einfluss. Ja, da sich die Haltung meistens unbewusst äußert, das merken wir nicht mal, Mimik, Gestik sprechen für sich, das bekommen wir gar nicht so mit, unsere nonverbalen Äußerungen. Verleihen wir unseren Worten, unseren Taten einen Ausdruck. Es kommt etwas raus, wir repräsentieren etwas, ohne zu merken, wie unsere Herzenshaltung ist, aber sie kommt automatisch raus, unser Gegenüber merkt es. So offenbart sich zum Beispiel eine falsche Haltung bei der Arbeit, wenn man schlampig ist, faul, Hauptsache irgendwie gemacht. Ja, eine gute Haltung dagegen zeigt sich, wenn man ordentlich, zuverlässig und sauber ist. Es ist die Haltung, die ausschlaggebend ist. Die Haltung zum Beispiel eines Menschen, der Worte von sich gibt, abwertende, geringschätzige Bemerkungen, kleinlich jeden Fehler, fett anstreichen bei dem anderen und hervorzuheben. Da gibt es eine schöne Stelle, die das zeigt. Die steht in 2. Korinther Kapitel 6. Da spricht der Paulus, dass die Korinther eng in ihrem Herzen sind. Die lesen wir mal. Ich finde, es ist genau das, was hier super zur Geltung kommt. 2. Korinther Kapitel 6. Die Korinther hatten nämlich ein ganz enges Herz für den Paulus. Eigentlich soll ich das ganze Kapitel 6 bis 13 lesen, ich lese aber nur ab Vers 11. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet nun Gleiches, uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Weit werden. Ja, so zeigt sich quasi eine negative Grundhaltung einer Person gegenüber darin, dass man alles, was diese tut, als negativ behaftet einstuft. Bei einem anderen, der vielleicht die gleiche Sache tut, da ist man gnädiger. Aber wenn diese Person, wo unser Herz eng ist, es tut, dann kommt unser Finger sofort drauf. Ja, deshalb wird ein Mensch, der immer wieder in gleiche Muster verfallen, wenn er seine Grundhaltung in seinem Herzen nicht ändert. Er kann sich Dinge vornehmen, er kann nach außen hin etwas spielen, aber die Grundhaltung im Herzen wird sich, wenn die sich nicht ändert, wird er immer wieder, sobald es vielleicht stressig wird und so weiter, in diese gleichen Muster hineinverfallen. Auf einen guten Boden oder auf einem guten Boden, sprich einer guten Grundhaltung, kann freundliche, offene und herzliche Frucht gedeihen, nämlich die Frucht des Geistes. Natürlich weiß ich, ist mir vollkommen bewusst, dass es uns manchmal ganz schön schwierig gemacht wird. Vielleicht ist da manchmal offene Verachtung, vielleicht auch unberechtigte Kritik, die uns entgegenschlägt. Und das macht uns die Sache nicht einfach, für jemand ein weites Herz zu haben. Aber mit Gottes Geist ist es möglich. Und ich weiß, dass es bei mir so ist und ich weiß auch, dass es bei euch so ist, weil wir alle Menschen sind. Wenn mein Herz für jemanden eng ist, dann weiß ich, dass ich hier an der Stelle den Geist Gottes nicht an mir arbeiten lasse. Ich bin nicht voll des Heiligen Geistes und ich dämpfe ihn, ich unterdrücke ihn an dieser Stelle. Und es hat auch auf viele andere Sachen Auswirkungen. Deshalb ist der wichtigste Dienst, den wir tun können, erstmal eine richtige Herzenshaltung zu haben. Die richtige Einstellung, mit denen wir anderen begegnen. Von Jesus lesen wir, er war voll Gnade und voll Wahrheit. Er war voll Erbarmen und voll Geduld. Das war seine innere Haltung und eben auch deshalb war das sein Charakter. Zusammenfassend könnten wir sagen, wir können viel über Methoden, Techniken der Evangelisation reden oder uns schulen lassen. Wenn wir aber mit der falschen Haltung an die Sache herangehen sollte, müsste und so weiter, wird unser Gegenüber sehr schnell merken, dass wir es gar nicht so ernst meinen, dass wir das, was wir reden, vielleicht auch gar nicht so genau meinen. Und sie werden sehr schnell abschalten, sie werden merken, ja, der redet zwar, aber irgendwie ist es nicht wirklich das, was er sagen will. Ja, ich hoffe, dass uns das ein bisschen bewusster geworden ist, wie entscheidend eine gottgewollte Grundhaltung ist. Diese liebevolle und diese gütige Haltung, die Paulus eben auch zu den Thessalonicher gehabt hat, die quillt hier in diesem Text wirklich aus jedem Knopfloch. In jedem Vers erkennt man, Mensch, der Paulus meint es gut mit denen. Und dieser Grundtenor, der eindeutig positiv ist, versteht ihr, was ich meine? Und so weiter. Gibt zu erkennen, dass er nicht manipulieren will, dass er ihnen auch keinen Einlauf verpassen will, auch wenn er hier gewisse Dinge anspricht. Er meint es gut und er liebt sie. Ja, als nächstes wollen wir jetzt mal nachdem wir jetzt wissen, was eine Haltung ist und wie entscheidend eine Haltung ist, wollen wir uns mal die falschen Einstellungen hier in diesem Text anschauen. Wie abstoßend und wie dumm sie sind und uns klar machen, dass der Paulus hier auch damit konfrontiert wurde und wie er auch dem begegnet. Erstens mal, unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum. Also er will damit sagen, ich erzähle euch keine Märchen. Ich binde euch keinen Bären auf. Ich weiß, was ich sage. Ich bin nicht unwissend in der Hinsicht, was ich euch sagen möchte. Wir haben euch die Wahrheit gesagt. Es ist keine Annahme, es ist auch keine Vermutung, es ist keine Täuschung. Ihr könnt uns glauben. Warum? Ich will euch nichts verkaufen, ich habe nichts davon. Wir haben keinen Grund, euch zu täuschen. Ja, der zweite und dritte Vorwurf, dem sich Paulus hier ausgesetzt sah und mit der er eben das eben mit dieser falschen Grundhaltung zu tun hat, ist Eigennutz und Betrug. Hier sagt er, unsere Verkündigung entspringt nicht unlauteren Absichten noch listigem Betrug. Er will damit sagen, wir sind keine Wanderprediger mit Hintergedanken, die an euer Geld wollen. Wir wollen euch hier nicht in das Licht führen. Unser Motiv ist eure Rettung, die Rettung eurer Seelen. Wenn wir das mit unserer Zeit vergleichen, dann müssen wir mit dem Salomo mit einstimmen, wenn er sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und Gott sagt vor der Sintflut schon, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Es war schon immer so, die Menschen vor 100 Jahren und vor 1000 Jahren waren nicht besser und nicht schlechter als wir. Sie hatten immer schon diese gleichen Schwächen und Es gab zu allen Zeiten Menschen, die eben das Evangelium auch missbraucht haben, wissen wir aus der Geschichte, damit sie irgendwie reich werden und damit sie besser rauskommen. Und so müssen wir auch heute klarstellen, wie viele Scharlatane sind auch heute eben im Namen Gottes unterwegs. Manchmal sind diese Leute, wollen das letzte Geld aus den Taschen der Menschen ziehen, die vielleicht gar kein Geld haben oder deren Gewissen vergewaltigen, sie manipulieren, ihnen Angst einjagen. Und diese Betrüger haben eben diese negative, diese böse Grundhaltung, die zu einer unverschämten und dreisten Handlung führt. Und was tut diese Tatsache? Sie besudelt den Namen Gottes. Hier haben wir gelesen, damit ihr würdig wandelt. Und das ist eben nicht würdig, des Herrn zu wandeln. Der vierte Punkt, den Paulus hier entkräftet, nicht als solche, die Menschen gefallen wollen. Ja, ihnen wurde offenbar von Neidern zur Last gelegt, sie würden sich aufspielen und nach dem Mund der Leute reden. Und das weist er hier ganz entschieden zurück und gibt zu verstehen, dass es ihm bewusst ist, dass Gott die Herzen prüft. Und alles andere wäre töricht, es wäre dumm, sich an Menschen zu orientieren und nach dem Mund der Menschen zu reden. Und auch hier wieder das Gewächs, den Menschen gefallen zu wollen. Es ist ein giftiges Kraut, das auf einem verseuchten Boden einer falschen Haltung gegenüber Gott wachsen kann. Auf einem verseuchten Boden. Ja, an die Gemeinde in Galatien wurde er eben mit ähnlicher Weise oder ähnlicher Weise angegriffen und er sagte ihnen darauf, Galater 1, Vers 10. Sehr schön, wie das auch hier rauskommt. Galater 1, 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ich will damit sagen, es interessiert mich überhaupt nicht, was Menschen über mich sagen. An anderer Stelle sagt er, es interessiert mich nicht mal, was Menschen über mich denken oder was ich selber über mich denke. Das spielt keine Rolle. Was Gott über mich denkt, das ist entscheidend. Und mit so einer Haltung hat er auch überall, wo er war, das Evangelium verkündet. Aber die Gefahr, Menschen eben gefallen zu wollen, die ist tatsächlich immer real und bei jedem von uns, und zwar auf Kosten der Wahrheit. Man muss sagen, wie viele Teile des Wortes Gottes werden heute von den Kanzeln ausgespart? Themen wie Schuld, die Schuld des Menschen vor Gott oder eben die Konsequenzen sündigen Handelns, um nur zwei zu nennen. Man will ja niemand zu nahe treten und es ist im Prinzip, wie man heute so schön in der Berichterstattung sagt, eine einseitige Berichterstattung, wenn man das Evangelium nur aus einer Perspektive erklärt. Ganz besonders groß ist die Gefahr bei vollzeitlichen Mitarbeitern wie Pastoren oder wie Pfarrern oder sonstigen von der Gemeinde bezahlten Mitarbeitern. Sie sind eben versucht, diese vollständige Wahrheit nicht zu sagen, weil sie vielleicht Angst haben, die Maßnahmen derer zu tragen, die zu ihrem Unterhalt beitragen. Das hat sich schon auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Und vielleicht sagte Paulus eben deshalb hier, wir haben gearbeitet unter euch Tag und Nacht. Wir wollten unabhängig sein. Ja, wie gut, könnte man sagen an dieser Stelle, wie gut, wenn man seine Motivation mit einem guten Gewissen überprüfen kann und sagen, so wie es jetzt hier in Vers 4b heißt, nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Das müssen wir uns, ja, die ganze Zeit müssen wir unsere Motivation hinterfragen, unser Beweggrund und unsere Herzenshaltung gegenüber all den Menschen und Dingen, mit denen wir zu tun haben. Weil es ist entscheidend. Ja, eine weitere falsche Haltung hier, da geht es um die Schmeichelworte, jemanden mit Schmeichelworten an jemanden heranzutreten. Vor allem bei der Weitergabe des Evangeliums. Paulus sagt hier ganz klar, er hat keinen Grund dazu. Wieso auch? Das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, es ist kein beidseitiger Honigkuchen. Es ist die Botschaft auf der einen Seite von der Schuld des Menschen in ihrem verlorenen Zustand, auf der anderen Seite von der Liebe Gottes. Das ist die zweite Komponente, die von der Liebe Gottes, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, damit diese Schuld gesühnt werden kann im Glauben an sein Opfer. Das muss den Menschen in seiner Ganzheit gesagt werden. Und jemand fürs Evangelium zu gewinnen, ist nicht, ihn in falsche Sicherheit zu wiegen, sondern mit viel Liebe, wie Paulus eben das hier gemacht hat, die ganze Wahrheit zu sagen. Deshalb sind Schmeichelworte völlig unangebracht und das wusste Paulus. Genauso natürlich auch, wenn man taktlos oder mit Unverständnis auf Bedenken der Menschen reagiert, die dem Evangelium vielleicht ablehnend gegenüber sind. Unsere Aufgabe ist es, eben die Wahrheit in Liebe zu sagen. Das ist nichts Unbekanntes, aber es ist entscheidend. Ja, die nächste falsche Haltung hier oder die Einstellung, die hier in Vers 5 genannt wird, noch mit verblümter Habsucht. Also nicht offensichtlich in den Geldtopf oder ja, des anderen greifen, aber sich indirekt bereichern zu wollen. Und diese vielleicht, ja, ihn am tiefsten schmerzende Anschuldigung, hier ruft er sogar Gott als Zeugen auf. Er sagt, Gott ist Zeuge. Die wurmt ihn ganz besonders. Er hatte nichts damit zu tun. Geld war für ihn überhaupt kein Ansporn, das Evangelium oder Schmeichelworte, Geld, irgendwie auch das Evangelium weiterzugeben. Wir müssen uns aber an dieser Stelle auch sagen, Habsucht oder die Gier, mehr haben zu wollen, ist immer eine Falle. Eine Falle, die in seinem Leben immer darauf lauert, dass sie zuschnappen kann, eben so ein verkehrtes Denken wird durch eine falsche Herzenshaltung ausgelöst. Deshalb müssen wir da sehr vorsichtig sein. Die letzte negative behaftete Herzenshaltung in diesem Text ist, die Ehre von Menschen zu suchen. Auch das war nie im Interesse von Paulus und den anderen, die bei ihm waren. Weder in Philippi, noch bei ihnen in Thessalonik, noch in Lystra, noch in Athen später. Obwohl sie eben ihren Einfluss als Apostel hätten geltend machen können. Natürlich, wieso nicht? Man soll einem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, heißt es ja. Aber das haben sie nicht getan. Deshalb ist auch diese Haltung bei ihnen überhaupt nicht zu finden gewesen. Für uns heißt es heute an dieser Stelle, überprüfe deine Motivation. Warum tust du, was du tust? Das gilt zu jeder Zeit, aber auch ganz besonders beim Dienen, beim Dienst am Evangelium, bei etwas, wo ich vielleicht, bisher nicht aus voller Überzeugung tue. Deshalb sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, warum tue ich, was ich tue? Paulus hatte stets die richtige Motivation und seine Beweggründe waren rein. Und das sehen wir hier auch, wenn wir hier zum letzten Punkt kommen. Wir wollen uns hier mal, jetzt nämlich die richtige, die Gott wohlgefällige Herzenshaltung anschauen und sie hervorheben und verinnerlichen. Auch hier müssen wir jetzt wieder so an den Anfang des Textes gehen. Ab Vers 2. Jetzt haben wir das einmal auf die falsche Herzenshaltung durchgescreent. Und jetzt kommen wir auf die richtige Herzenshaltung. Also die erste ist, was ich hier gefunden habe, Freude trotz Leiden und Misshandlung. Wenn man die Geschichte in Apostelgeschichte 16 liest, dann klingt das sehr unnatürlich. Die waren in Philippi. Sie sind geschlagen worden. Mit zerrissenen Kleidern sind sie in den tiefsten Trakt des Gefängnisses hineingeworfen worden, in ihre Füße in den Stock gelegt. Das heißt, die ganz unbequeme Haltung wurde da eingenommen, die man eigentlich so noch mal nicht lang aushalten kann. Und was tun sie? Sie singen Lieder. Sie beten. Es ist tatsächlich wie von einer anderen Welt. Es ist völlig unnatürlich. Sie haben das tun können, weil sie voll des Heiligen Geistes waren. Natürlich war das nicht. Und deshalb gehen sie auch anschließend nicht irgendwie weg, sondern sie gehen nach Thessalonik weiter. Sie sind da rausgejagt worden, in Philippi sind sie entlassen worden aus dem Gefängnis und dann sind sie nach Thessalonik gegangen. Und wo sie da dann entsprechend auch angegriffen worden, sind sie weitergegangen, nach Lystra und so weiter. Also sie haben nicht irgendwie aufgehört, sondern sie hatten die richtige Motivation. Ja, da wir heutzutage, vielleicht auf uns bezogen, da wir heutzutage wenig mit Leiden und Misshandlungen aller Art zu tun haben, könnten wir das schnell abtun und sagen, aber bei uns ist es doch heute nicht so. Ja, welche Haltung nehmen wir denn ein, wenn uns jemand vielleicht mal absichtlich oder unabsichtlich auf die Füße tritt, vielleicht auch verbal. Wie reagieren wir? Mit Empörung? Mit Verleumdung? Mit Ausgrenzung dieser Person? Merken wir, wie weit wir von der Fülle Gottes entfernt sind, wenn wir nicht mal ertragen können, dass auf uns etwas, dass wir etwas aushalten müssen, wenn uns jemand etwas Negatives mal sagt? Vielleicht ist es, oder meistens ist es wahrscheinlich gut gemeint, und selbst da können wir es dann nicht ertragen. Also für mich war diese Differenz zu dem, was der Paulus da im Stock, im Kerker in Philippi erleiden musste, zu dem, was wir manchmal nicht bereit sind, so eine Kritik auf uns zu nehmen, das sind Welten. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Ja, die richtige Herzenshaltung wäre Großzügigkeit, nicht nachtragend. Kurz gesagt, eine gnädige Herzenshaltung. Als nächstes lesen wir auch noch im Vers 2, Verkündigung unter viel Kampf. Ja, das ist eine Haltung, die, man könnte sagen, nur den Tapferen und den Mutigen vorbehalten ist. Sich ganz in den Dienst des Herrn zu stellen, Anfeindungen von außen, Ängste von innen zu ertragen und sich immer wieder in die Höhle des Löwen zu wagen. Ja, wenn Paulus hier und seine Mitarbeiter von der falschen Herzenshaltung spricht, wenn er die falsche Herzenshaltung gehabt hätte, dann wäre er ganz sicher nicht weitergegangen. Dann hätte er gesagt, okay, jetzt haben sie mich zusammengeschlagen hier in Thessalonik, jetzt haben sie mich hier verletzt, in Philippi war das, gell? Ja genau. Dann habe ich jetzt keine Motivation mehr weiterzugehen. Hat er aber nicht getan. Trotz den Verletzungen hat er seinen Dienst nicht liquidiert, sondern er ist bereit gewesen, einfach weiterzumachen, einfach weiterzuarbeiten, und zwar, weil er die richtige Haltung hatte. Und wie oft streichen wir heute die Segel und ziehen uns ins Schneckenhaus zurück, wenn uns jemand vielleicht einen Hinweis, einen Ratschlag, vielleicht eine Hilfe geben möchte, eine Ermahnung in Christus, was richtig wäre. Oder man ist bei der Weitergabe des Evangeliums ausgelacht oder beleidigt worden und hat es da nie wieder getan. Man nimmt vielleicht die Ausrede, man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen. Und sagt, ja, sind doch wahrscheinlich alle ähnlich. Reife ist, wenn wir in den Kämpfen des Lebens bestehen können, wenn wir ertragen, wenn wir aushalten, wenn wir weitermachen. Da zeigt sich unsere Reife. In Vers 4 lesen wir die nächste richtige Herzenshaltung. Und zwar ein Bewusstsein, mit dem Evangelium betraut zu sein. Ja, dieses weiterzugeben und sich nicht hinter Dingen zu verstecken. Ja, nun ist nicht jeder von uns ein Evangelist, das ist uns bewusst. Wir haben hier 1, 2, 3 Leute, denen es ganz besonders ein Anliegen ist. Da denken wir ganz besonders an Tobi, der sich vielleicht täglich auf die Straße stellt. Er hat wirklich ein brennendes Herz. Ja. Aber wir alle, wie gesagt, nicht jeder ist Evangelist, wir haben das am Freitag auch gehört, aber wir sind alle aufgefordert, Botschafter Christi zu sein. Und zwar den Menschen zu sagen, wenn wir ihnen mit ihnen in Begegnung kommen, lass dich versöhnen mit Gott. Da nimmt uns niemand aus dieser Verantwortung. Und jeder gerettete Mensch normalerweise hat das Bedürfnis, eben diese größte Rettungsaktion der Menschheit davon weiterzugeben, davon weiterzuerzählen, damit auch die anderen Menschen gerettet werden. Letzte Woche hatte ich eine Begegnung, ein Gespräch mit einem Kollegen, der alle paar Wochen mal bei mir vorbeischaut. Ja, und angesichts der Tatsache, dass die Welt eben in Unruhe ist, das sehen die Menschen dieser Welt natürlich auch, dass man auf dem Pulverfass sitzt, und wir haben über die Digitalisierung gesprochen und sind immer so auf Offenbarung 13 gekommen, auf das Mahlzeichen des Tieres und dass Gott immer recht hat. Und in diesem Zuge habe ich ihm auch das Evangelium erklärt. Und er war interessiert und hörte zu. Nach einiger Zeit fragte er mich, vielleicht leicht spöttisch, leicht witzelnd, wir haben ein gutes Verhältnis eigentlich, ja, willst du mich bekehren, hat er mich gefragt. Und ich habe so ein bisschen gelächelt und dann habe ich ihm gesagt, das kann ich nicht für dich tun, das musst du schon selber tun. Aber ich habe gesehen, es ist in sein Herz hineingefallen. Und er hat verstanden, was er dann zukünftig daraus machen wird. Das liegt bei ihm, aber er hat verstanden. Und wir sollten einfach von dieser frohen Botschaft, die in unserem Herzen ist, diese Haltung immer wieder haben, den Menschen weiterzugeben. Das, was, wenn sich eine Gelegenheit bietet, wenn sich eine Tür öffnet, einfach immer wieder aufs Evangelium kommen. Es ist wichtig. Deshalb ist eben auch die richtige Herzenshaltung, und ich sage es noch immer wieder und immer wieder mal, wenn ihr hier nachher rausgeht, dann, wenn ihr nur Herzenshaltung im Kopf habt, die richtige Herzenshaltung, dann passt es schon. Es ist entscheidend, dass auch bei der Weitergabe des Evangeliums, dass die Herzenshaltung wichtig ist. In Vers 9 bekommen wir Einblicke in den Tagesablauf von Paulus. Er war kein Schmarotzer, obwohl es nicht falsch gewesen wäre, sich von ihnen versorgen zu lassen. Er wusste, dass diese Mittel von den Thessalonicher sehr begrenzt waren. Und er wollte ihnen deshalb nicht zur Last fallen. Er hatte eine verständnisvolle Einstellung. In Korinth war das ein anderer Grund. In Korinth zum Beispiel hat er sich nicht von ihnen versorgen lassen, weil er unabhängig bleiben wollte. Er wollte seinen Kritiker keine Möglichkeit geben, ihn an Karren zu fahren und ihm Vorwürfe zu machen, er würde ihnen auf der Tasche liegen. Von den anderen Gemeinden lesen wir, da ließ er sich gerne versorgen. Ja, ich komme vielleicht nochmal auf den vollzeitigen Mitarbeiter, weil es vielleicht Paulus hier eben der Fall war. Und es ist tatsächlich so, dass die Gefahr eines vollzeitlichen Mitarbeiters auch immer darin besteht, dass er keine Tuchfühlung mehr hat zum normalen Leben. Dass er mit dem normalen Arbeitsleben, mit seinen Höhen und Tiefen gar nicht mehr klarkommt, weil er in irgendwelchen geistlichen Sphären schwebt. Es ist aber wichtig, immer Bodenhaftung zu behalten, bodenständig zu bleiben, um zu wissen, mit was die anderen atmen. Und er sagt hier in Vers 10, ihr selbst seid Zeugen und auch Gott. Was er jetzt sagt, kommt aus einem guten Gewissen. Es hört sich vielleicht abgehoben an. Aber er war voll des Heiligen Geistes, das dürfen wir nicht vergessen. Er lebte vorbildlich und ließ sich nichts zu Schulden kommen. Ich lese mal diesen Vers 10, den habt ihr mit Sicherheit vorhin auch schon registriert und habt vielleicht gedacht, wie kann da Paulus sowas sagen? Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, also beide, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Sowas kann nur jemand sagen, der felsenfest davon überzeugt ist und wo er ganz genau weiß, das kann ihm keiner widerlegen. Und er ruft auch noch Gott als Zeugen an. Und ich würde mir wünschen, dass wir das auch so sagen können, ja, dass wir voll des Heiligen Geistes sind und eben auch das so sagen können. Seine Einstellung passte eben, deshalb passte auch sein Leben. Ein heiliges, ein gottesfürchtiges Leben ist eben eine viel bessere Predigt als eine von hier vorne. Zum Schluss möchte ich noch einige Dinge, die hier zusammengehören, zusammenfassen. Wir lesen Vers 7 und 8 und Vers 11 und 12. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr danach, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Und dann Vers 11 und 12. Und ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Was für eine reine, was für eine feine Herzenseinstellung hat doch Paulus hier gehabt. Zu der jungen Gemeinde, zu den jung gegründeten Gemeinden, könnte man sagen. Er gebraucht hier ein Bild, das uns allen gegenwärtig ist. Eine stillende Mutter, wie sie ihr neugeborenes Kind versorgt. Das kann jede Mutter besser nachvollziehen, aber es ist auch ein schönes Bild, das wir so ganz deutlich nachvollziehen. Diese liebevolle Art, die hatte er gegenüber diesen Geschwistern in Thessalonich. Ja, er hatte sie aber auch dazu ermahnt und ermutigt, ja beschworen, ernstlich bezeugt, wie ein Vater seine Kinder. Es ist total schön hier zu sehen, von der Kindererziehung auch, wie wer welchen Part hat. Die Mutter, diese liebevolle Art, der Vater, Ermutigen, ermahnen, ja, beschworen, heißt es hier, oder ernstlich bezeugt. Und zwar jeden Einzelnen. Er hat es nicht zu der Masse gesagt. Er hat sich den Einzelnen vorgenommen, weil er wusste, jeder Einzelne hat andere Bedürfnisse. Ja, wir lesen sogar einige Male in den Briefen, dass er sie unter Tränen ermahnt hat. Nicht an dieser Stelle. Wieso hat er das getan? Ihm war es wichtig, dass ein Leben geführt wird, das Gott ehrt. Wir kennen ja diese Bibelstelle aus 1. Korinther, ob ihr nur esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Es ist tatsächlich diese Herzenshaltung, die Gott immer in den Vordergrund stellen möchte und die Gott ehren möchte, die ausschlaggebend ist, ob etwas Sinn macht oder unsinnig ist. Ja, wenn wir diese Verse jetzt so gelesen haben, dann merken wir, wie komplett und wie ganzheitlich, wie aufrichtig und wie liebevoll eben diese Herzenshaltung war. Und sie war nicht herausgepresst oder funktional oder selbstproduziert. Er hatte ein großes, ein gnädiges Herz. Und das hinderte ihn aber auch nicht, Dinge deutlich zu machen. In jedem Brief lobt er die Geschwister, auch hier, und er sagt auch Dinge, die noch getan werden sollten, die vielleicht noch im Argen liegen, die noch nicht komplett richtig verstanden wurden. Und genauso eine Haltung sollten auch wir gegenüber unseren Geschwistern, unserem Nächsten haben. Fernab von Sarkasmus, von Ironie und Selbstdarstellung. Das gehört einfach nicht in unser Sprachgebrauch hinein. Die Quelle, nämlich sein Herz, war sauber. Deshalb war auch das Wasser, sprich die Worte, die Taten, die aus dieser Quelle herauskamen, sauber. Die damaligen Christen hatten mit Sicherheit einen viel größeren Einfluss auf ihre Welt als wir heute, weil sie von der Liebe Christi erfüllt und motiviert waren. Das ist es auch, was wir, was die Gemeinde Gottes heute braucht. Wenn wir mit Paulus sagen können, dass die Liebe Christi uns drängt, wie wir lesen, dann werden wir auch eine Welt für ihn gewinnen können. Wenn sie uns drängt, sobald jemand mit uns in Berührung kommt, haben wir ein Verlangen, ihm das Evangelium weiterzugeben. Natürlich ist es Vorsicht geboten und nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, aber der Drang, der Wunsch ist da. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann werden wir das auch tun. Aber wenn da kein Wunsch ist, dann wird auch niemals die Gelegenheit sich ergeben, etwas weiterzugeben, weil man redet über alles, bloß nicht über das Evangelium. Ja, wenn wir einen guten Einfluss auf die uns umgebende Welt haben wollen, muss unsere Herzenshaltung, unsere Einstellung eben passen. Sie muss von der Liebe Christi durchdrängt sein, aufgeweicht sein. Erst dann werden wir Paulus auch an dieser Stelle ein Stück Paulus in uns, ein Stück Christus in uns zum Ausdruck kommen. Und wir wollen diesem Vorbild, wie wir es heute gelesen haben, auch nacheifern. Also für mich ist es ein ganz großes Vorbild, diese Haltung, die ich hier in diesem Text beobachtet habe, wenn man ein paar Mal gelesen hat, die versprüht eine gute, eine richtige, eine gottgewollte Haltung. Und man merkt, wenn er das alles getan hätte, ohne die richtige Haltung, wenn er alles perfekt gemacht hätte, dann wäre es nicht mal halb so viel wert. Ich möchte noch mit einer Bibelstelle schließen, mit der Kernaussage aus dem Markus-Evangelium. Markus Kapitel 10. Da geht es ums Dienen, das sagt unser Herr Jesus. Markus Kapitel 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist eine gesunde Haltung. Eine gesunde Haltung ist eine Haltung des Dienens, und zwar aus einem reinen Herzen. Mit einer guten Motivation, wenn man die richtige Einstellung zu den Dingen hat, die man tut, dann sind wir Gott wohlgefällig. Deshalb spricht auch Gott immer, wenn er zu verschiedenen Sachen sich äußert, spricht er immer wieder in unser Leben, unsere Motivation, unsere Haltung an. Deshalb bitte ich euch, ich habe es mir in der Vorbereitung selber mitgenommen, hinterfrag, Willi, hinterfrag immer deine Haltung. Ja, es kommt immer zur Geltung, es kommt nach außen. Ich transportiere es mit allem, was ich habe, nach außen. Und deshalb möchte ich euch bitten, überprüft eure Haltung, ob ihr in einem Gespräch seid, ob ihr mit eurem Ehepartner über Dinge redet, ob ihr mit euren Kindern über Dinge redet, ob ihr über das Evangelium redet. Euer Gegenüber wird automatisch wahrnehmen, mit was für einer Haltung ihr ihm entgegentretet. In diesem Sinne möchte ich auch meine Predigt beenden und ich würde noch gerne mit euch beten. Wer noch beten möchte, darf das auch tun.